Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ja, bei der letzten Folge für das Jahr 2025. Und ich habe vor mir einmal mein Planer, Tagebuch liegen. Und ich möchte natürlich noch mit euch einmal durch die Herbstsession gehen und aber auch so ein bisschen das aktuelle Jahr nochmal Revue passieren lassen. Und deswegen auch habe ich das ganze Buch diesmal mitgenommen. Ich habe mir ein bisschen schon was rausgeschrieben, was ich mit euch gerne besprechen möchte, teilen möchte. Ich mache jetzt noch meine Jahresabschlusstour. Das heißt, ab morgen bin ich dann wieder zum Fischen, wenn ihr den aktuellen Podcast hört. Bis Weihnachten. Ja, das ist Tradition mittlerweile. Für mich mittlerweile so schon die schönste Zeit am Fluss. Wieso, weshalb, warum, da kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Als allererstes möchte ich auch mal so die letzten Messenrevue passieren lassen. Und zwar war ich ja einmal in Berlin, aber auch auf der Kultmesse in Passau, die Ballermesse. Ja, und Berlin ist nach wie vor das Highlight eigentlich für alle Angler mittlerweile geworden. Ja, definitiv das Größte, so was ich je gesehen habe, das ist das eine. Aber auch von den Zahlen her, wenn man denen allen so glauben kann, beziehungsweise wie man das selber so sieht, wenn man dort vor Ort ist, das ist schon beeindruckend. Aber auf der anderen Seite auch immer wieder so ein Spiegelbild, wie unsere Gesellschaft zurzeit funktioniert. So, ja, wie möchte man das genau nennen? Ich sage dazu immer gerne so, ja, aktionsgetrieben, also irgendwie so ein Highlight nachrennen irgendwelchen Leuten. Und das war in Berlin wieder ganz auffällig, denn da gab es jetzt das erste Mal eigentlich so eine Situation. Ich war selber nicht dabei, aber ich hatte dann ganz viele Leute bei mir, die mir das dann erzählt haben, was da Samstag wirklich los gewesen sein muss an verschiedenen Ständen von Profi-Anglern, bekannten Anglern oder wirklich mit Personenschutz diese Leute, ja, da rausgeholt wurden aus diesem Menschenpulk, weil da sich der Veranstalter oder die jeweiligen Akteure nicht mehr ganz sicher waren, ob das alles so sicher ist. Das ist schon ein relativ krasser Einschnitt. Und an dem Samstag war dann wo auch Einlassstopp, weil wo 9000 Tickets da verkauft worden sind. Natürlich ist das eine riesen Messegelände, wo sich vieles verteilt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite in diesen Angelhallen, die anderen habe ich natürlich überhaupt nicht gesehen. Aber das war schon beeindruckend, was da zurzeit los ist. Also für all diejenigen, die das wirklich selber mal machen wollen, nehmt euch am besten 2 Tage dafür und in meinen Augen lieber einen Freitag und auch sonst Sonntag. Da war es einigermaßen noch überschaubar. Sollte natürlich jeder selber wissen, was er davor hat, aber der Samstag, das war wieder sehr heftig. Und hier wieder die erste Erkenntnis, und deswegen spreche ich darüber, dass Wallerangeln in meinen Augen auf, ja, rückläufig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man merkt, dass das Interesse an dem Wels viel, viel kleiner ist, wie jetzt zum Beispiel beim Barsch, beim Hecht, beim Zander. Was für mich auch logisch ist, muss ich auch dazu sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da komplett überrascht bin. Ich habe das ja schon, glaube ich, ein paar Mal thematisiert. Auch diese Zahlen, wenn es um Guiding-Gäste geht oder um ja so Besucher, die in irgendwelchen italienischen Camps zum Beispiel sind, sind sehr oft dieselben Gesichter. Keine neuen oder sehr, sehr wenige. Und das ist schon mal so immer das erste Indiz, was mir das zeigt, dass dieser Boom eigentlich so hinter uns liegt. Und das wird natürlich mehrere Gründe haben, angefangen von der Gesetzeslage, aber auch von dem Aufwand, wenn es darum geht, regelmäßig Fische zu fangen. Wer legal das in Deutschland versuchen möchte, wird merken, dass das extrem schwer ist, dauerhaft große Fische zu fangen, legal. Natürlich steht erstmal über allen diese Live-Technik. Da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber für jeden, der das eben nicht hat, nicht nutzt, beziehungsweise auch kein Gewässer hat, wo er das überhaupt umsetzen kann, für den wird das wirklich brutal schwer. Und das ist mir auf der anderen Seite wieder extrem aufgefallen in Passau. In dieser Messe sind eigentlich ja nur Welsangler oder Angler, die sich da zumindest interessieren, selber Angler unterwegs sind, die viel machen, also regelmäßig am Wasser sind. Ich habe da jetzt auch wieder Leute gehabt. Man kennt sich da mittlerweile, obwohl ich jetzt selber nicht die Namen weiß, aber so vom Sehen her, man unterhält sich. Und da sind auch Leute dabei, die teilweise 100, 150 Nächte pro Jahr fischen an ihren Gewässern. Das ist viel. Und da immer wieder habe ich dann die Information, was da gefangen wird. Und da bin ich immer wieder so ernüchternd, entweder natürlich, weil das alle schlechte Angler sind, das wäre die eine Option, was man sagen kann, aber nein, ich bin ja selber auch regelmäßig in Deutschland unterwegs und weiß, wie die Realität draußen aussieht. Und die Realität ist halt nicht, dass ich an einem Stausee sitze, ziehe da zwei Bojen mit einem toten Brassen über 8 Meter tiefen Wasser und hänge den da auf 5 Meter, wie auch immer. Und da läuft jede Nacht ein Fisch raus. Ganz im Gegenteil, die Realität in Deutschland sieht meistens komplett anders aus. Und das wurde mir da wieder sehr schön bestätigt, wie eben ja unser tägliches Geschäft da draußen aussieht, wenn man in Deutschland unterwegs ist, gerade auf einzelnen Gewässertypen. Ja, ist das sehr, sehr schwer, da regelmäßig Fisch zu fangen und dann immer wieder auch mit einem viel höheren Aufwand gekoppelt. Das ist ja dann auch immer das. Das ist eben kein Barschangeln, wo ich ja mit einer Rute da mal schnell ans Wasser laufe und ja, da mein Gummifisch, meine Kunstköder, mal für 1-2 Stunden ein paar Plätze da abfisch und da eine Aktion erwarten kann. Ganz im Gegenteil, da sieht die Welt meistens ja viel bescheidener aus beim Welsangeln und von daher ist es nicht verwunderlich, dass da viele Interessenten auch da sind zu dem Wallerangeln, aber jeder, der das dann mal intensiv betrieben hat über einen längeren Zeitraum hin, haben wir ganz oft das Phänomen, dass dann die Leute ja die Flinte ins Korn werfen. Auch das finde ich nicht verwunderlich und deswegen habe ich mir immer auf die Fahne geschrieben, wirklich transparent mit euch das zu besprechen. Gerade hier auf dem Podcast-Format habe ich ja die Möglichkeit, ja, da mal in die Tiefe zu gehen und ich erreiche dadurch ja eine ganz andere Kundschaft oder ich sag mal Interessenten, wie jetzt zum Beispiel bei einem YouTube-Film. YouTube-Film ist halt alles nur noch so, ja, wahnsinnsgetrieben, also irgendwelche Highlights. Und was extrem auffällig ist, zum Beispiel bei YouTube, weil ich das selber viel verfolge, dass diese Cups und so, auf der einen Seite sprießen die wie Pilze aus dem Boden, gibt es ja jetzt verschiedene Cups, auch mit Deadbait und so. Auf der anderen Seite sind renommierte Angelturniere so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, denn ich sehe dann halt immer, dass die Aufrufzahlen mit 50, 60, 70.000 Aufrufen natürlich immer noch viele Leute sind, das will man natürlich nicht kleinreden, das ist klar, aber eben immer noch sehr, sehr wenig. Ja, immer noch relativ wenig im Verhältnis zu anderen Formaten und was dabei auffällig ist, dass diese eigentlichen Angelfilme so ein bisschen verschwinden ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber weniger werden, gerade wenn es um große Reichweiten geht und dieses Format jetzt aus dem Boden sprießt wie die Pilze, wo sich irgendwelche Leute abseits und wir müssen uns selber unser Essen fangen und was weiß ich und bla bla bla. Und das ist halt unserer Gesellschaft geschuldet. Es will keiner mehr Wissen vermittelt bekommen. Die wenigsten, sondern unterhalten werden. Das sind zwei Paar Schuhe und diese Cups unterhalten halt die wenigsten Leute noch oder sind halt so sensationsgetrieben, gerade wenn dann noch die Fänge überschaubar sind, wo die einzelnen ja, Angler da wirklich Gas geben müssen, um ihre Fische da zusammenzufangen. Und das ist so das, was mir aufgefallen ist. Und auf der anderen Seite ist halt diese Resonanz auf das Thema Welt immer eine ganz andere. Und dazu war ich jetzt in Berlin eingeladen bei Horst und Heinz, also Rute raus, der Spaß beginnt, zum Podcasten. müsste jetzt auch in den nächsten Wochen dann kommen. Wenn dem so ist, werde ich natürlich über Instagram das auch mal teilen, falls dann einer mal reinhören möchte. Und dahingehend war ich eingeladen wegen dem Fisch des Jahres. Und das ist der Wels. Das ist auf der einen Seite erfreulich, dass dem so ist. Aber auf der anderen Seite natürlich wird sich dahingehend jetzt nicht viel ändern, dass ich auf der einen Seite ja bessere Rahmenbedingungen erstmal bekomme, dass ich überhaupt entspannt auf dem fischen kann. Das wird nicht sein. Das ist das eine. Und das sollte man dann halt immer wieder so ein bisschen auf dem Zettel haben, dass das Thema Welsangeln im Kontext Angeln immer noch ein Nischenprodukt ist. Und das sieht man auch immer sehr, sehr schön, dass dieses Nischenprodukt Welsangeln viel, viel kleiner ist, wie die meisten immer denken. Also da gibt es viele Themen, die deutlich größer sind. Also angefangen vom Forellenangeln, Karpfenangeln natürlich, das Raubfischangeln, egal auf welche Fischart dann, mit Hecht, Barsch, Schander. Und das sind immer wieder so Sachen, wo ich dann auf solchen Messen teilweise viel weniger zu tun habe, wie die anderen Profis. Ja, wie zum Beispiel ein Zanderprofi, ein Barschprofi oder so. Bin da viel weniger im Rampenlicht. Das freut mich. Für mich ist das schön, weil ich eh nicht so der Typ nach außen da bin. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann eben diese Entwicklung zum Thema Welsangeln. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich auf so Spezialmessen bin und ich treffe da Leute, die wirklich nur auf Welsangeln und da viel Zeit investieren, ist das teilweise ernüchternd, wenn man dann deren Fänge hört, sich mit denen austauscht und so auch, ja, mal so sieht, was wirklich da draußen los ist, weil in den ein oder anderen YouTube-Filmen das vielleicht falsch rüberkommt oder so geschnitten wird, dass das aussieht wie, ja, brutale Fangserien, die für jeden möglich sind. Nee, Jungs, so ist es leider nicht. Und die meisten von euch, die das hier konsumieren, weiß ich, die wissen, wie ich es meine und die wissen auch, wie die Realität da draußen aussieht. Ja, das war so ein bisschen mal die Revue zu diesen beiden Messen. Wie gesagt, also Berlin definitiv mal anzuraten für jeden, gerade in der Verbindung mit dieser Großstadt, ja, die ihren eigenen Reiz hat. Aber für mich immer wieder bin ich froh, wenn ich da draußen bin. Aber nichtsdestotrotz, die Messe sicherlich auch in den kommenden Jahren schlechthin. Für alle Angler kann man eindeutig so sagen. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem eigentlichen Revue noch von Oktober. Und Oktober war halt ganz, ganz interessant. Ich habe die erste Woche gehabt, da war eine reine Vollmondtour, habe da gute Jungs dabei gehabt und da kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich habe von dieser Tour zwei YouTube-Filme gemacht. Die findet ihr bei Zec Fishing Wales, also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. War alles in allem wirklich cool. Wetter hat gepasst, gute Gäste da dabei. Man konnte arbeiten, das ist schon mal das eine gewesen. Man hat diese Vollmondphase nicht nur gehabt, sondern zum Glück auch nutzen können. Das ist ja auch immer so ein Punkt, das eine haben oder wissen. Und dann dementsprechend auch richtig umzusetzen, ist dann immer das Nächste. Ich hatte mit euch das mal in der Frühjahrstour besprochen, wo es um dieses Brückenangeln ging, dass ich zwar wusste, dass die Fische dann dort sind, aber ich das gemieden habe und andere haben es gemacht, bla bla bla, hin und her. Auch das ist dann immer so ein Thema, gerade als Guide, wenn ich dann weiß, es geht jetzt zur gewissen Zeit irgendwas und auf der anderen Seite nicht. Immer wieder so ein Punkt, was mir dabei wichtig ist, mit euch das dann zu teilen. Ja, und im Oktober, gerade die erste Woche, war richtig cool, hat Spaß gemacht. War auch mit Erfolg gekrönt. Wir haben ein paar schöne Fisch fangen können, eine geile Zeit gehabt. Und dann gehe ich gleich mal mit euch in die letzte Oktoberwoche. Und deswegen, ihr habt es jetzt immer mal so ein bisschen rascheln gehört, hat verschiedene Gründe gehabt. Zum einen habe ich noch was geholt, nochmal so ein paar Notizen. Ja, auf der anderen Seite habe ich da immer meinen Kaffee noch vor mir stehen. Und wir gehen jetzt mal in die Woche rein, in die letzte Oktoberwoche. Vom 25. hatte die für mich angefangen oder ging sie weiter. Und da hatte ich die Möglichkeit, mein Experiment wieder zu wagen. Ich habe das vor Jahren schon mal gemacht, mehr wie einmal, also es ist jetzt nicht neu. Und zwar, was ist effektiver? Das Sitzenbleiben oder das tägliche Moven? Das ist ja immer wieder wirklich eine Quizfrage und eigentlich bei jeder Tour relevant. Gerade wenn man dann eine Nacht hinter sich hat, auch wenn man 2 Nächte Zeit hat am Heimatgewässer. Was ist dann effektiver, sitzen zu bleiben, zu moven? Immer wieder ein interessanter Punkt. Und ich hatte im Oktober die Möglichkeit, das mal wieder zu testen aus mehreren Gründen. Zum einen hat der Campchef in der letzten Oktoberwoche Geburtstag. Das heißt, dass den seine ganzen Bekannten über Jahre hinweg diese Woche nutzen, da eine Woche fischen und zum Geburtstag dann vor Ort sind und mit denen grillen und so. Das hat für mich den Nachteil, dass in dieser Zeit viele Teams da draußen sind, die auch wissen, was sie machen müssen. Also da sind Angler dabei, die teilweise länger am Po angeln wie ich, also 30 Jahre teilweise, und die ein gewisses Repertoire haben und schon wissen, was sie machen müssen. Das ist für mich nachteilig, weil die natürlich ihren Platz brauchen. Dadurch, dass die wissen, was sie machen müssen, fallen viele interessante Strukturen für mich dann schon flach, weil die befischen. Und dann natürlich, was immer jetzt so auffällig war, egal ob das jetzt der April war oder auch der Oktober, die vielen anderen Teams, also Selbstfahrer, aber auch von anderen Camps, also wirklich, die brauchen dann auch noch ihren Platz und das ist dann immer für den Einzelnen immer, immer schwerer, da gute Strukturen zu finden. Und da ich das wusste, habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich bleibe in den Radius von maximal 4 Flusskilometer, mehr waren es nicht, rund um meine eigentliche Ausgangsstation. Das wusste ich, dass ich so fischen werde. Ich war ja schon mehrere Wochen dann vor Ort und habe das aus mehreren Gründen gemacht. Zum einen habe ich gewusst dadurch, wo geangelt wurde vor mir. Dadurch wusste ich, dass viele Bereiche unmittelbar im Camp nie befischt wurden in der Zeit, wo ich da war. Und zum anderen wusste ich durch die äußeren Bedingungen, dass der Wasserstand konstant bleiben würde und eigentlich eher so eine leichte fallende Tendenz noch hatte, aber nicht viel. Wetter war eigentlich konstant, also so ein ja, klassisches Herbstwetter, was aber noch zu warm war. Also wir hatten Wassertemperaturen um die 15 Grad. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, wir bleiben sitzen. Definitiv, ich mit meinen Jungs. Und auf der anderen Seite war Sören und Robert da, denen ich geholfen habe. Wo ich gesagt habe, okay, die haben nur ein Schlauchboot, ich helfe denen beim Moven, beim Routensetzen, Platzauswahl und die moven alle 48 Stunden. Also das heißt, die hatten 3 Plätze in der Woche, also immer 2 Tage ein Platz und dann aber wechseln und ich bin mit meinen Jungs sitzen geblieben. Fand ich ganz interessant, denn das Resümee lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Ich hatte 5 Fische. Und Sören und Robert hatten auch 5 Fische. Was bei uns auffällig war, ich hatte diese 5 Fische innerhalb von den ersten 3 Tagen und die letzten 3 ist gar nichts mehr passiert. Und das fand ich ein bisschen schade, beziehungsweise auch komisch, weil ich eine Struktur befischt hatte durch dieses niedrige Wasser, durch das klare Wasser, wo ich die Möglichkeit hatte, tief zu angeln in Strukturen, also in einer Steinpackung drin, die auf 7 bis 8 Meter runterging. Sehr zerklüftet war, aber auch eine gewisse Strömung drauf. Und ich habe deshalb mich gewundert, gerade die letzten Tage, dass da nichts mehr passiert ist, weil ich eigentlich dachte, durch diesen hohen Befischungsdruck auch die Aktivangler, also diese pelagischen Angler, die ja jetzt noch mehr unterwegs sind. Und das hatte ich auch schon vor Jahren schon immer so gesagt, wie dann das Phänomen ist, dass die natürlich auch diese markanten Strukturen abfischen, also wie Brücken, Buhnen und so weiter. Und auf der anderen Seite hatte ich dann immer spekuliert, dass die dadurch die Fische von diesen Strukturen vielleicht wegdrücken, wenn die gehakt wurden, wie auch immer. Und dass die sich in einer Struktur dann niederlegen, wo sie eben weniger gerade solchen Befischungsdruck haben. Und da kann ich euch sagen, dem ist nicht so. Also ich kenne da mittlerweile jetzt Fische, die gefangen wurden, die standen am selben Tag wieder dort. Das ist schon mal das eine. Und deswegen auch immer wieder Auch wenn das sich für den einen oder anderen mit Kritik immer anhört, wenn ich das äußere, das ist keine Kritik, das ist ein Aha-Erlebnis, weil ich ja selber auch die Live-Techniken zum Teil nutze. Natürlich ist mein ganzes Angeln nicht darauf ausgerichtet, aber ich nutze sie zum Teil. Und da ist mir erstens mal aufgefallen, dass dieser Angeldruck, wie wir uns das immer schön geredet haben, in der Form nicht stattfinden kann oder stattfindet. Das ist das Erste. Ob dem dann immer heute in 2 Jahren noch so ist, das werden wir sehen, das kann ich heute noch nicht abschätzen. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Entwicklung immer gleich ist. Und was meine ich damit? Die erste Entwicklung, die ich mit euch da teilen kann, ist natürlich, dass das Leute so ein bisschen an ACTA legen und sagen, das bringt nichts, das hat keinen Sinn. Und da möchte ich mal meine eigene Geschichte mit euch teilen und das ist immer gleich gewesen. Das allererste ist Jahreszeiten. Wo ich angefangen habe, in Italien zu angeln, war das damals so, dass der Welsen reiner Sommerfisch war und die Camps von O bis O geöffnet hatten. Das hat damals eigentlich, ja, war das flächendeckend von O bis O, also Ostern bis Oktober. Früher oder später in der Saison war Käse, weil das Wasser ja so kalt war. Und da kann ich mich an die erste März-Session erinnern, da war das Camp geschlossen bei 8 Grad Wassertemperatur Anfang März, 1. und 2. Märzwoche. Oder 2. und 3. Märzwoche, so rum. Und heute ist das ja für die meisten ein gesetzter Monat. Auch hinten raus dann, Ende Oktober, November, wie auch immer. Und das ist schon mal das allererste. Wo wir das gemacht haben, damals, war noch kein Team draußen anzutreffen. Und das hat auch einige Jahre gedauert. Das hat Zeitungsartikel gedauert, das hat Forumsbeiträge gedauert, das hat Messevorträge gedauert, wo man darüber über seine Erfahrungen gesprochen hat und so weiter. Und das hat erst einige Jahre dann gedauert, bis das richtig Fahrt aufgenommen hat. Und mittlerweile erzählen mir ja Jungangler, wann es gut ist und wann es schlecht ist. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, wo diese Entwicklung auch nachvollziehbar war, war das Thema Köderfisch. Wo ich das erste Mal in Italien war, Anfang 2000, wurde mir gesagt, du musst mit Aal angeln. Erst ein paar Aale, los geht's. Und da kann ich mich entsinnen, dass wir in raubenden Welsen standen und haben damals mit so Wasserkugeln gefischt. Topwater, aber halt reines für mich Freestyle-Angeln, also nicht alles, was angebunden ist, hat man auch schon mal, ist Anspannen, also Bank-Angeln, irgendwo, wo ich einen Fixpunkt habe, sei es ein Boot, ein Ansitzplatz, wie auch immer, und ich spanne Rute an, das ist für mich kein Freestyle. Also Freestyle ist dann für mich wirklich vom Boot aus, wo ich eine Rute werfe, beziehungsweise hintreiben lasse, ohne einen festen Fixpunkt. Und so habe ich ja das Angeln damals kennengelernt. Und wo ich das erste Mal dort war, wurde mir das so gezeigt. Ich habe ja viel von anderen Anglern sehen können, lernen können. Und man hat das dann selber immer weiter verfeinert. Und die ersten, ja, Ausfahrten mit einem eigenen Leihboot damals, natürlich nicht mein eigenes Leihboot, waren halt so geprägt, dass man halt mit Wasserkugeln, Oberflächenschwimmern, mit Aalen gefischt hat, in raubendem Welsen. Und da waren Situationen dabei, wo es heftige Schläge in der Rute gegeben hat, wo die Welse eher die Wasserkugel attackiert haben, wie den Aal. Und das ist auch immer so ein Punkt gewesen, der Aal, der beste Köder auf Wels. Nicht dem, weil er so gut ist, sondern weil den fast jeder genutzt hat. Und das ist eben dann auch diese Erkenntnis, was wir heute haben mit diesen pelagischen Angeln. Dieses pelagische Angeln, dieses Vertikalangeln, wie ich es gemacht habe, viele Jahre, also ich habe dazu immer gesagt, ich habe viele Fische durch Fleiß gefangen, also natürlich zum einen auch durch Technik, also Echolot, aber für mich war ja immer diese eigentliche Driftstrecke viel wichtiger, weil ich dann markante Strukturen abgedriftet bin und wenn ich keine Fische dort hatte, eigentlich immer nur die Drift versetzt habe und habe das so oft gemacht, bis irgendwann das geknallt hat. Natürlich waren dadurch auch viele Touren dabei, die sehr, sehr schwer waren, also wo dann nur 2, 3 Fische die ganze Woche kamen. Das ist die Wahrheit, weil ich nie Fische gezielt mit einem Echolot angefahren bin, was in der Form mit einer traditionellen Echolot-Technik auch nicht möglich war. Und dieses Live-Angeln hat halt diese Erkenntnis erstmal gestärkt, wo sich Fische aufhalten, das ist das eine, aber dieses eigentliche Anfischen ein ganz anderes ist, wie ich das immer so im Kopf hatte. Und ich hatte ja immer im Kopf, wenn der irgendwo liegt, gerade beim kalten Wasser, dass ich es nur schaffen muss, meinen Köder an den Fisch zu bringen. Und dann tockt er irgendwann da drauf, allein aus dem Reflexbiss. Und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich mit euch heute teilen kann. Dem ist nicht so. Also entweder beißt er da rein, weil er fressen will, beziehungsweise weil wir neugierig machen und da geht er hinterher und ich ziehe den Köder weg. Dann bekomme ich einen Biss. Aber wenn ich den mit dem Köder berühre, haut er ab. Das habe ich jetzt mehr wie einmal gehabt am verschiedensten Gewässersystem. Ja, was für mich wirklich viele, viele interessante Erkenntnisse da mitgegeben hat. Und deswegen auch hier in diesem Podcast-Format diese Erkenntnisse daraus, ja, was mich 2025 wirklich so ein bisschen geprägt hat, dass viele alte Weisheiten, wo man dachte, so müsste dem sein, über Bord geworfen wurden. Und dann eben die eigentliche Erkenntnis kam, dass dem nicht so sein kann. Zum einen der Angeldruck, was wir gerade hatten, aber zum anderen eben auch, wie ich es gerade versucht habe, euch zu erklären, mit diesen ja Methoden, Jahreszeiten, was dann gut ist. Und jetzt mittlerweile haben wir halt das Phänomen, dass einige Gäste von diesen pelagischen Angeln sich selber ein Boot dann so aufbauen und die machen das dann selber. Die brauchen dazu keinen Guide mehr, weil natürlich auch der Guide dann immer denkt, er ist ja unantastbar. Er hat das erfunden, er ist der Einzige, der weiß, wie es läuft. Nein, natürlich nicht. Wenn das die Jungs sehen und bauen sich dann selber die jeweilige Technik auf, brauchen die natürlich erstmal gewisse Anlaufzeit, um das Boot fahren zu lernen und. Und natürlich fehlt ihnen der ein oder andere Kniff, um auch in sehr schweren Situationen dann noch einen Fisch zu fangen. Dieser Bonusfisch sage ich gerne dazu. Diese Möglichkeiten habe ich ja auch bei sehr schweren Tourwochen, weiß ich dann immer noch, das bringt mir jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Bonusfisch, aber ich weiß dann, es läuft deswegen trotzdem nicht. Das fehlt ihnen natürlich, aber nichtsdestotrotz fangen diese Gäste auch ihre Fische. Gerade wenn sie dann das sich ein paar Mal angeguckt haben, dann dementsprechend die Technik optimiert haben, ein bisschen was gesehen haben und dann setzen die das selber um. Und die kommen jetzt eben auch noch dazu und dementsprechend nimmt der Druck dazu. Und wenn der Druck dazu nimmt, haben wir ja noch folgendes Phänomen. Umso mehr das machen, umso mehr Leute sehen dann, wie geil das erstmal funktioniert und wollen dann eben nicht mehr dieses Ansitzangeln machen, sondern eben auch das. Und das ist auch mittlerweile so ein Trend, was man sehen kann, wo ich diese ersten Vertikaltouren angeboten habe, 2009, war es so, da hat keiner gebucht. Erstens mal wollte im Winter keiner auf dem Fluss sein, weil es zu kalt ist, wie auch immer. Und zum anderen wollte eigentlich dann zu der Zeit eigentlich keiner mehr im Camp schlafen, nur noch Outdoor. Also Abenteuer, Zelten, Feuer, wie auch immer. Und das ist mittlerweile ein Trend, der wieder rückläufig ist durch dieses aktive Angeln. Hat man jetzt halt in derselben Zeit auch Teams vor Ort, die für relativ viel Geld sich ein Leihboot nehmen, da umherfahren, sich den Allerwertesten aufreißen und nach so einer Woche vielleicht mit 3, 4, 5 Fischen vom Fluss gehen, was immer noch gut ist, aber in derselben Zeit natürlich dann auch sehen, was diese Aktivangler fangen und dann fängt diese Spirale an. Ne? Und diese Spirale ist halt entweder, dass dann die Jungs sagen, wir sind für einen Urlaub hier, uns ist das wurscht, was dann die anderen fangen, oder wir wollen das auch machen, wir bauen uns auch so ein Boot auf. Und mittlerweile ist das so auffällig, dass viele mit so einem Live umherfahren, mit so einem Live-Echolot, egal von welchem Hersteller, kleinen E-Motor hinten drauf und los geht's. Das ist schon auffällig und ich bin mal gespannt, wohin da der Trend geht. Die Italiener an sich machen zurzeit relativ viel Stimmung, weil die das nicht wollen. Das ist auch immer so ein Punkt. Ja, das ist offiziell sogar verboten. Das ist immer wieder so ein heikles Thema. Warum ist das verboten? Das hängt damit zusammen, dass dieses Echolot beim eigentlichen Fischen verboten ist. Also nicht die Live-Technik an sich, sondern das Echolot. Das ist so ähnlich wie der lebende Köderfisch. Auch der wird nur geduldet oder das Abspannen. Also von daher muss man natürlich sehen, wohin da die Reise geht. Und umso mehr Italiener sich das dann angucken, auf YouTube, auf Instagram, wie auch immer, umso eher ist es dann halt auch möglich, dass die dann irgendwann dann Riegel vorschieben mit vermehrten Kontrollen, mit dies, mit das, mit jen. Muss man sehen, wohin da die Reise geht. Aber das ist auch so ein Punkt für alle, die das nicht wissen. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, auch die Kirche da im Dorf lassen. Und ja, ich weiß es selber, ich bin selber viele Monate vor Ort, dass es auch einige Italiener gibt, die haben sich das jetzt auch angeguckt, ein paar Mal, und haben dementsprechend jetzt auch solche Boote sich aufgebaut, auch die jeweilige Angeltechnik da übernommen, adoptiert und selber da jetzt viel Zeit investiert und machen das selber. Ja, und da muss man sehen, wohin da die Reise geht. Ich weiß es, in Italien wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, gerade in Italien. Von daher bin ich da bis jetzt noch entspannt, aber versuche auch da immer die Wogen, ja, oder das äußere Erscheinungsbild immer da ein bisschen gedämpft zu halten. Nicht mit großen Posaunen da raus und damit mich jeder sieht, gerade so an Brücken, wo viel Struktur ist oder wo Einheimische sitzen, versuche ich mich dann immer noch relativ, ja, bedeckt zu halten. Das sind so meine eigenen Herangehensweisen. Ich weiß, dass das andere sehen, da ist es besser zu schreien, aber das muss jeder selber wissen, weil wir sitzen dann im Endeffekt alle im selben Boot. Wenn Kontrollen kommen, kommen die flächendeckend und nicht auf ein einzelnes Boot. Ja. Wie gesagt, das ist immer so dann dieser Werdegang, den wir beobachten können, egal bei was, also bei den jeweiligen Ködern, bei der jeweiligen Angeltechnik und so weiter. Und jetzt aktuell ist halt ganz weit vorne dieses pelagische Angeln, diese Fische gezielt anzufahren, zu suchen und dann aus der Reserve da zu locken, ist sehr, sehr effektiv, macht auch wirklich Spaß, muss man gleich dazu sagen. Aber eben der Nachteil, umso mehr Leute das machen, und wenn dann halt am Morgen von so einer jeweiligen Ausgangsstation aus mal 5 Boote dann nur noch das machen, werden spätestens dann die Leute feststellen, wie wenig coole Plätze das dafür gibt. Ja, und damit möchte ich eigentlich wieder zurückkommen in diese letzte Oktoberwoche. Denn ich hatte ja gedacht, wie gesagt, dass ich in meiner Struktur den Vorteil hatte, dass das eben diese Aktivangler nicht beangeln konnten durch viel Strömung. Und da haben die das Problem, das habe ich ja auch, wenn der Druck zu groß ist, ich kann dann nicht einfach das Boot halten. Ich habe dann ganz kurzes Zeitfenster, wo ich dem Fisch den Köder überhaupt präsentieren kann, finde den dadurch teilweise viel schlechter, weil durch diese Strömungsverwirbelung durch die Gewässertiefe muss ich sehr oft, ja, viel raus reduzieren, also Kontrast, Empfindlichkeit und so weiter. Sehe dadurch teilweise meinen Köder nicht richtig, die Fische nicht optimal, gerade wenn es um das Suchen geht. Und dann auf der anderen Seite, wenn der 4, 5 Meter neben dem Boot steht, kann ich nicht eben einen E-Motor einfach anmachen und dahin fahren. Und deswegen hatte ich gedacht in der letzten Oktoberwoche, dass mein Platz eigentlich viel besser wird, gerade wenn der Wasserstand noch am Fallen ist, weil ich eben in so einem tiefen Wasser ablegen konnte, was komplett, ja, wie so Querbuhn war. Hat mir mega cool gefallen. Wir haben da schön gesessen, hat wirklich alles gepasst, aber die letzten 3 Tage ist da gar nichts passiert. Und auf der anderen Seite fand ich bei Sören sehr interessant, dass die ersten Nächte meistens nichts passiert ist und die guten Fische meistens entweder in der zweiten Nacht kamen oder am Tag, mitten am Tag, wo wir teilweise die Route kontrolliert haben und auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Und das ist dann gerade in der Phase, wenn ihr am Fluss seid, wo viel los ist, richtig viele Leihboote, andere Teams, wie auch immer, eine konstante Wetterlage vorherrscht, also kein Regen, kein Sturm, dann macht das durchaus Sinn, sitzen zu bleiben und nicht immerzu zu musen. Gerade wenn ihr einen strategisch günstigen Platz habt. Und strategisch günstig meine ich, dass ich eben nach 2 Nächten meine Montagen anders auslegen kann. Und wenn es nur 2 sind, aber dass ich dort noch eine hinsetze und dort und die wegnehme und dann zum Beispiel in den ersten Tagen angel ich von 1,5 bis 4 Meter, in den nächsten 2 Tagen von 4 bis 7 und dann vielleicht idealerweise schon von 7 bis 9, wenn es der Platz hergibt. Und das ist das, was ich meine, wenn der strategisch günstig ist. Und Sören zum Beispiel hat dann Plätze befischt, die eigentlich komplett monoton waren, wo die meisten dran vorbeifahren, Steinpackungen, die zwischen 1, also so die Uferkante relativ flach, bis maximal so 5 Meter hatten, viel Strömung drauf und auch diese Plätze sind, ja, gelaufen ist natürlich der falsche Ausdruck bei 5 Fischen die Woche, aber sie haben konstant Fische gebracht, egal welche Packung, egal welche Struktur und deswegen hier mal mit euch dieser, ja, dieser Rückblick auf diese letzte Oktoberwoche fand ich ganz interessant und ich hoffe, euch bringt das dann immer was, wenn ihr selber unterwegs seid. Checkt für euch die Bedingungen, wenn ihr am Wasser seid, sind die konstant, sind die gleichbleibend, sind die Wasserstände konstant, je nachdem an welchem Gewässertyp natürlich und wie ist der Angeldruck. Und dann macht es durchaus Sinn, strategisch günstige Plätze effektiv zuzumachen und dann lieber alle 2 Tage auch mal eine Montage zu wechseln. Also sprich einmal von Topwater, dann vielleicht die nächsten 2 Nächte, wenn ich merke, okay, Topwater hat jetzt nur 1 Fisch gebracht, dann nehme ich noch eine Topwater mit, mache dafür noch eine U-Pose, nehme mal da eine U-Pose weg, mache dafür eine große U-Pose oder nehme die U-Posen komplett weg, mache rein dieses Ghost-Trick, also ohne alles, nur tief abgelegt, alles so Punkte, bevor ich dann weiterziehe, wirklich dann zu sagen, ich sitze das jetzt aus und auch tagsüber gleich frühst dann, so sage ich mal, bis zu 9 Uhr gucken, arbeiten die Köder noch, wenn ich legal angeln darf, das ist das Erste, wenn ich nicht legal angeln darf, also sprich, das war jetzt falsch ausgedrückt, also wenn ihr an Gewässern unterwegs seid, wo der lebende Köderfisch rum verboten ist, dann gleich beim Aufstehen eigentlich die Routen kontrollieren, sei denn ihr fischt dann mit Deadbait und ihr seht halt frühst beim Aufstehen, okay, die Routen müssen sauber sein, weil eben nicht viel Druck auf der Routenspitze ist. Ansonsten gleich Routen kontrollieren und beim lebenden Köderfisch, wenn ich merke, okay, der arbeitet noch beim Kaffee trinken, dann lasse ich den liegen und kontrolliere den meistens dann so zur Mittagszeit und habe dann wieder Ruhe drin. Und wie gesagt, setze dann immer jeden Tag mindestens 1 oder 2 Montagen um mit einer anderen Montage, einen anderen Spot, anderen Schnurrwinkel, wie auch immer. Und das sind sehr oft Aha-Erlebnisse und das kann ich euch nur mit ans Herz legen, das zu probieren. Das bringt euch teilweise viel mehr, wie jeden Tag dann einen neuen Platz zu machen, wo ihr dann erst sehen müsst, wie muss der Schnurrwinkel sein, wie muss das sein, das. Und man merkt dann auch, gerade wenn man länger an so einem Platz ist, dass mit jedem Routensetzen, man weiß dann ganz genau, welche Äste besser sind für die Schnüre zum Auflegen und. Und das kriege ich nicht raus, wenn ich da einmal sitze, sondern wirklich dann eben durch Zeit. Aber wie gesagt, das Resümee dieser Oktobertour war für alle gleich und auch hier, es war für alle anderen gleich, denn zur selben Zeit waren dann Ballercups in anderen Revieren und ich habe aber Kontakt, weil da teilweise Gäste von mir mitfischen und auch da habe ich gewusst, dass das Siegerteam, ich glaube, 2 oder 3 Fisch mehr hatte wie wir. Also das ist dann überall gleich. Das ist dann nicht so, weil viele denken dann, sie müssen nur den Platz finden, damit das richtig abgeht. Nein, das ist dann für alle gleich. Und wenn dann so eine Phase ist, wo das schwer ist, überhaupt einen Biss zu bekommen, dann kann jeder sich glücklich schätzen, seine paar Fische da zusammenzukriegen. Und wenn es dann dieser Lucky Punch eben dabei ist, ist auch ein großer dabei. Wir hatten selber bei uns, wo wir sitzen geblieben sind, auch die Köche auf der Torte mit in der ersten Nacht. Und bei Sören war es dann auch so, da kam 1,90 Meter und ein guter 2 Plus in der ganzen Tourwoche auf 2 Teams. Da geht natürlich mehr, das weiß ich, es geht immer mehr, aber ich weiß eben auch, es geht auch deutlich schlechter. Und von daher war ich erstmal zufrieden, war eine coole Tour, hat alles gepasst. Und die Strategie, sitzen zu bleiben, fand ich im Endeffekt besser und auch in diesen Radius unmittelbaren Camp und nicht noch große Strecken zu moven. Denn wie gesagt, das war extrem heftig. Andere Teams, aber auch Teams, die mit Camps nichts zu tun haben. Und da war ich auch erschrocken, denn da sind Schlauchboote umhergefahren mit ganz jungen Anglern, wo ich hingefahren bin, weil ich erstmal wissen wollte, wo die herkommen und so. Und überhaupt kein Deutsch oder Englisch konnten, haben da gleich abgeriegelt. Sehr viele Slowaken da dabei, Tschechen. Ja, da waren teilweise bis zu 7 Teams, die mit keinem Camp irgendwas zu tun hatten. Mal gucken, wohin da der Trend geht, ob das jetzt auch noch Fahrt aufnimmt, weil die haben natürlich auch ihre YouTuber, die die einzelnen Communities da erreichen in anderen europäischen Ländern. Die wollen dann da auch angeln. Auch da gibt's mittlerweile dann schon Guides, die denen das anbieten und, und. Ja, müssen wir mal sehen, weil im Endeffekt ist es dann immer gleich. Da wird dann für jeden das schlechter, weil die eben auch ihren Platz brauchen. Hatte ich versucht am Anfang dieses Podcasts mit euch zu thematisieren. Und da muss man sehen, wohin da die Reise geht. Von daher, ja, mal schauen. Jetzt der Oktober war wieder viel, viel los. Und da war auch jetzt wieder so ein Paradebeispiel. Ich war fertig mit Rutensetzen. Ja, wollte mich gerade auf meine Liege dann setzen. Und auf einmal sehe ich ein Leihboot, was gute 14 Kilometer hinter sich hatte, dreht Pirouetten an meiner letzten Route und dann bin ich dahin gefahren und dann sagen die Jungs zu mir, ja, alle guten Plätze waren belegt. Und das ist immer wieder so ein, ja, eigentlich ein trauriger Aspekt, weil das waren Jungs gewesen, ich spreche dann natürlich mit denen das erste Mal Italien, teilweise angelockt durch YouTube, durch Instagram, wie auch immer. Und die waren komplett überfordert. Die haben ein Leihboot gekriegt, die haben ein paar Infos gekriegt und los geht's. Und dann sind die gefahren und jeder Platz, der für die augenscheinlich gut aussah, war belegt. Die reinen Steinpackungen haben die außen vorgelassen, weil die natürlich auch da nicht, gerade nicht die erste Nacht irgendwo mit so einem Leihboot in der Steinpackung parken wollen und können. Alles verständlich und dann haben die natürlich gedacht, naja, ich habe jetzt zu den anderen Teams da 200 Meter Distanz, das reicht, jetzt setzen wir uns da auf 200, 300 Meter oberhalb, das müsste okay sein. Ja, und das ist eben halt auch wirklich so ein ganz, ganz schmaler Grat, weil in dem Moment, wo ich was sage, muss man auch aufpassen, dass im Rücken dann nicht erzählt wird, was der Gründer für ein Arschloch ist. Deswegen nehme ich mir da auch immer die Zeit, versuche da die Jungs an die Hand zu nehmen, denen ein paar Strukturen mit auf den Weg zu geben, was sie befischen sollen, wie sie das befischen sollen, wo sie das Boot hinzustellen haben, dass da auch nichts passiert. Und das war jetzt wieder so ein Punkt, was ich ganz interessant finde und was leider in meinen Augen immer wieder zu kurz kommt in YouTube, aber auch in vielen, vielen anderen Formaten, wo man mal wirklich zeigt, wie schwer sich Leute tun, die das erste Mal sind. Sehr, sehr auffällig, gerade wenn die Bedingungen eben so sind, wie wir sie da hatten. Und glaubt es mir, das sind die Bedingungen, die eben überwiegen. Nicht die, wo es rennt, sondern die, wo man um jeden Biss kämpfen muss. Dafür bin ich zu oft am Wasser. Und wie gesagt, lasst euch da nicht täuschen von irgendwelchen Zahlen von Profi-Anglern, weil ihr habt dann auch immer nur irgendwelche Zahlen oder was oder Zahlen jetzt auch von großen Fischen, ohne zu wissen, zum einen, wie viele Teams da gleichzeitig betreut wurden, wie oft waren die draußen, wie oft haben die auch mal nichts gefangen und. Und das fällt mir dabei immer wieder auf bei diesen Gesprächen, wenn ich dann dahin fahre, dass die Jungs, wenn sie dann dort sind, ein anderes Bild vor Augen haben, wie das, was sie hatten, wo sie dahin gefahren sind. Und ich habe dazu auch auf der Wallermesse in Passau in meinem Vortrag gesagt, das klingt vielleicht immer böse, aber ich meine das gar nicht so, das ist dem geschuldet, dass die Leute mehr auf Social Media unterwegs sind wie am Wasser. Und das ist wirklich dieser Kern der Aussage. Und ich meine das nicht böse, sondern dass eben im Verhältnis Zeit, was die Leute verbringen auf Social Media, egal ob Podcast, YouTube-Filme, was auch immer, durchscrollen von Reels, immer wieder das gespeichert wird in euren Unterbewusstsein, egal ob ihr das wollt oder nicht. Und spätestens dann, wenn ihr am Wasser seid, sieht die Welt meistens komplett anders aus. Allein im Boot fahren, auch mit diesem pelagischen Angeln, das ist brutal schwer für einen erstmal umzusetzen. Einen Fisch damit zu lokalisieren ist das eine, je nach Spot. Wenn ihr in so eine Buhne reinfahrt, die tief ist und leuchtet das aus, seht auch ihr, selbst mit noch nicht so einem geschulten Auge, 220, wenn der richtig in den Kegel drin steht, den seht ihr auch, selbst wenn es der erste ist. Aber den dann anzufahren, anzuparken, wie reagiert das Boot, wie viel Druck braucht der E-Motor und, das ist eine Übungssache. Und das ist immer wieder das, was ich meine. Und deswegen hier immer wieder dieser große Appell, wenn ich dieses Format nutze. Ich weiß ja, dass diese Community zwar klein ist, aber sehr, sehr ausgewählt, so will ich es mal sagen. Wirklich der Club der Auserlesenen möchte ich es wirklich mal nennen, denn ich bekomme so viel rege Resonanz durch diese Podcast-Formate. Ist wirklich erstaunlich, auch auf Messen. Und deswegen auch hier nochmal, falls ich das immer wieder vergesse, ich weiß das sehr zu schätzen. Allein schon, dass mir Leute E-Mails schreiben, persönliche Nachrichten auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube ist das zum Beispiel nicht so. Und was meine ich dann, Club der Auserlesenen? Ich meine erstmal damit, dass sich Leute artikulieren können, dass mir wirklich Leute schreiben, was sie erlebt haben, wie sie es erlebt haben, wie sie es wahrgenommen haben, wie sie Sätze von mir interpretiert haben. Ganz, ganz interessant, dass sich da wirklich Leute die Arbeit und Mühe machen, mir da teilweise Bilder schicken, die schicken, jene schicken. Wie gesagt, ich habe, was wir im letzten Podcast hatten von diesen Guiding-Anbietern, ich habe da Rechnungen bekommen, Mahnungen, wie auch immer. Das ist ja alles, sind das gewisse, ja, ich sage immer dazu, Vertrauensvorschuss-Lorbeeren, weil wir uns natürlich nie persönlich kennengelernt haben. Also ich kenne hier 90% der Leute, kenne ich nicht. Und die stehen dann vor mir und ich weiß ja nicht, wer das ist. Und deswegen, da bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut diese Community ist. Sie ist klein und ich weiß natürlich auch, dass alle meine Kritik, behafteten Sachen, egal ob es Beef in der Angelszene ist, wie sich einzelne Guides aufführen, etc. pp., auch den Weg dann zu den jeweiligen Leuten finden. Das weiß ich, entweder weil sie selber dann drauf reagieren, weil sie natürlich dann im Hintergrund darüber sprechen. Aber das ist ja gut. Das will ich ja damit, um das eigene Denken bzw. Handeln zu überdenken. Das ist eigentlich das Einzigste. Denn ich habe euch das jetzt wieder versucht, so ein bisschen zu erläutern. Einmal diesen Trend, warum dann gewisse Angelmethoden so im Fokus stehen. Nicht, weil die einer neu erfunden hat, sondern weil die Technik sich weiterentwickelt hat. Das ist schon mal das allererste. Und dann wird es immer Leute geben, die das eben perfektionieren. So, die wird es immer geben. Die gibt es in jeder Branche, in jeder Nische. Und das ist gut so, weil die bringen das eigentliche Angeln auch ein Stück weit weiter voran. Immer wieder, ich denke hier allein an diese Fangergebnisse von großen Fischen, die sind beim Ansitzangeln nicht möglich. Aber auch hier, das habe ich schon in meinem ersten Buch geschrieben, die Catfish-Bibel. Lest da einfach mal für denjenigen, der es hat. Leiht euch mal das Buch aus, wie auch immer. Das gibt es nicht zu kaufen mehr. Aber lest euch da mal den Artikel durch vom Vertikalangeln. Und das sind teilweise Passagen drin, die ich vor über 10 Jahren geschrieben habe. Und da habe ich da schon geschrieben, dass es nicht möglich ist, für einen Ansitzangler das zu fangen bei normalen Wasserstandsbedingungen, wie das, was ein aktiver Angler fangen kann. Und damals hat man noch keine Live-Technik. Und das ist eben gut, dass es dann diese Leute gibt, die das weitermachen und auch alles nachvollziehbar, wie jetzt dieser Trend, dass es dann Gäste gibt, die sich das auch aufbauen und. Also wie gesagt, das ist bei jeder Sache gleich. Ich weiß nicht, ob es dann Sachen gibt, die heute in 5 Jahren neu sind oder in 10. Mal schauen, wenn es gut läuft, bin ich dann noch am Wasser, gesundheitlich, wie auch immer, dass ich das überhaupt noch erlebe, aber das ist immer wieder dieselbe Entwicklungsphase und selben Stufen. Da gibt es dann immer Leute, die das verpönen. Das ist kein Angeln mehr, das ist dies nicht, das ist das nicht. Und im Endeffekt wird sich's aber dann durchsetzen, gerade wenn es effektiver ist wie andere Angelmethoden. Und allein ein Aspekt, der mir sehr, sehr positiv immer wieder auffällt bei diesem aktiven Angeln, möchte ich es jetzt mal nennen, pelagischen Angeln, wie auch immer, nur damit ihr wisst, über was wir jetzt sprechen, ist der riesen Vorteil, dass wir keinen lebenden Köder mehr brauchen. Wir brauchen das nicht. Ihr fangt die größten Fische mit Wurm besser und effektiver wie mit irgendwelchen lebenden Ködern. Und das ist allein, bei mir dem geschuldet, dass ich seit über 20 Jahren auf Welse angel und diese ganzen Phasen kenne. Wo bekomme ich Köderfische her? Rein in einem Fass, 2000 Kilometer durch Europa gefahren, dann wieder rein ins Wasser. Was habe ich da für Odysseen mitgemacht? Schlechte Laune, weil die Köder gekippt sind. Ja, für uns ist das schlechte Laune und im Endeffekt waren es dann 40, 50 Köder, die wegen mir verreckt sind, weil die Sauerstoffpumpe ausgegangen ist, weil dies passiert ist, weil die Sicherung im Auto rausgeflogen ist, weil ich Kabelbrand hatte, weil die Pumpe viel zu viel Strom gezogen hat, weil dies, weil jenes. Und das sind so Sachen allein von der Phase aus gesehen, dass ich mich ja als Mensch weiterentwickle und dem heute viel positiver gegenübergestellt bin, dass ich mit Wurm die größten Fische fangen kann, gezielt, meine Zeit dadurch viel effektiver nutzen kann, kann das Angeln viel spannender gestalten, wie bei mir die Vertikaltouren. Da war ganz oft irgendwann die Luft raus, weil die Leute sich nicht mehr motivieren konnten. Nach 4 Tagen ohne Fisch auf dem Fluss sieht die Welt ganz anders aus. Und das habe ich schon immer gesagt, dass 5-6 Stunden Blenken auf dem Boot was ganz anderes sind wie 3 Tage Blenk am Ufer. Und das sind immer wieder diese, ich kenne alle Facetten, ich kenne alle Facetten auch von diesen jeweiligen Leuten. Auch das kenne ich, weil da viele immer denken, ich will da nur Stimmung machen. Nein, ich weiß, wie das ist. Die fahren da raus, sind mit die Ersten, die das machen, haben da fantastische Fangergebnisse. Und auf einmal werden die Eier da dick geschwollen und nach mir die Sinnflut. Und ich lasse da mal richtig einen raushängen. Auch diese Phasen habe ich hinter mir. Ihr müsst das immer wieder so sehen, dass ich seit 2007 mit Leuten unterwegs bin und dann weiß ich, wie das ist. Dann, ey, du bist der geilste Typ, um Wahnsinn, um brutal, auf Ansage solche Fische zu fangen, damals noch beim Ansitzangeln natürlich. Aber ich kenne diese Entwicklung dann auch, was das mit deiner Psyche macht. Dann hoch die Tarsen bis zum Morgengrauen. Ja, ich kenne alle Facetten, aber ich kenne eben auch die harte Landung, die irgendwann automatisch kommt und die wird kommen, spätestens wenn alle zu Hause sind und wenn du merkst, dass es vollkommen wurscht ist, ob der Fisch 2,43 war oder 2,3. Spätestens dann merkst du, du bist immer wieder, auch wenn das ganz, ganz hart klingt, immer wieder bist du nicht mehr oder weniger wert wie vorher. Das ist schon mal das allererste, weil die meisten definieren sich dann nur noch über Fischgrößen, über irgendwelche Zentimeter, weil ich bin ja viel besser. Ich habe einen 2,57 gefangen, der andere nur 2,52. Also ich bin deutlich besser wie der eine. Das ist schon mal das erste. Die definieren sich dann über Zahlen und da kann ich nur verlieren. Ich kann nur verlieren, wenn ich mich über Zahlen definiere. Und zum anderen natürlich weiß ich, wenn es die Zahl mit der Größe nicht mehr ist, ist es dann die Menge. Und da immer wieder kommt man selber in den Hamsterrad, weil es wird früher oder später immer einen geben, egal wo, der besser fängt, der größer fängt, der mehr fängt, immer fängt, immer. Der wird kommen. Und wenn er heute nicht kommt, kommt er morgen und so weiter. Und wie gesagt, diese Erkenntnis habe ich schon seit vielen Jahren, das ist ja mein Vorteil, habe dahingehend mich selber, ja, also zum Glück nicht um 180 Grad, weil da wäre ich ja wieder am Ausgangspunkt, aber schon krass gewandelt. Allein wie ich viele Sachen sehe, auch mit Fischgrößen, mit Fischmengen und so weiter, dieses Dorfschreierische, das mache ich ja eh nicht, das ist nicht meine Art, aber eben, ich kenne auch diese Phase, diesen Weg dann dahin, dass man der Größte ist, sich selber da für viel wichtiger nimmt, wie man tatsächlich ist und ich kann dann jedem jetzt schon sagen, was dann folgt und das ist, dass diese harte Landung kommt, denn für die Gäste bist du nur. Und das ist auch wieder nicht bös gemeint, weil die meisten von euch da draußen sind ja auch Gäste und das ist auch gut so, weil ich bin ja auch nur ein Gast, wenn ich zu irgendeinem Guide fahre. Und ja, ich bin auch bei Guides auf dem Boot, natürlich selten, aber auch ich war ja zum Beispiel bei John Cones in Holland und so, da war ich ja auch nicht alleine. Und von daher bin ich da genau dasselbe und weiß eben, wenn es den dann scheiße geht, egal ob jetzt finanziell, weil sie sich verspekuliert haben, dass das doch dann alles nicht so rosig ist, das eigene Geschäft, wie man dann dachte, wie jetzt Corona. Beste Beispiel, Corona, himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt. Da war auf einmal nach einem Jahr alles ganz schlecht. Ja, und da ruft dich dann kein Gast an, weil er mit dir in 42 gefangen hat und hat gesagt, hier Benni, ich weiß, du kannst zurzeit keine Touren machen, ich gebe dir hier mal 1000 Euro, weil du so ein geiler Typ bist und weil ich so einen Fisch gefangen habe. Das wird nicht passieren. Und das ist eine Erkenntnis, das hat nichts damit zu tun, um irgendwelche Gäste da schlecht zu machen oder so, weil ich würde es im Umkehrschluss auch nicht machen. Und das ist immer wieder die Weisheit des Tages. Glaubt es mir, und wenn ihr mit solchen Leuten dann in Kontakt steht, gebt dem wirklich den Podcast, damit diese Erkenntnis eben dann nicht stattfindet, wenn sie am Boden liegen, weil sie sich halt totgesoffen haben oder andere Substanzen konsumieren, worauf sie dann hängen bleiben, die Psyche verändert. Ja, da gibt's viele Leute, und ich sage dazu immer wieder, wenn ich mir das angucke, die deportieren sich selber. Das ist vielleicht mal eine Angelsaison cool, vielleicht auch mal zwei, aber ab einem gewissen Punkt sitzen die alleine im stillen Kämmerlein und heulen sich da quasi aus, dann ist das alles nicht mehr so cool. Auch mit Campbetreibern kenne ich alle Situationen, die dann entstehen. Ich kenne die guten, aber auch die schlechten. Und von daher, wie gesagt, falls ihr da andere Ansichten habt oder so, gerne mit mir das auch mal kommunizieren. Wie gesagt, über die persönlichen Kontakte, Instagram, das ist der direkteste Weg. Immer wieder bin ich so froh, dass ich hier einmal eine Community habe, die wirklich cool ist, die sehr, sehr viele geile Kommentare mir viel dazukommen lässt. Und natürlich auf der anderen Seite, dass das in dieser kleinen Welt, in der wir leben, dieses Weltsangeln, wirklich viele interessante Persönlichkeiten dann auch da hervorbringen, die einmal dieses Angeln nach vorne bringen, wovon ich ja auch profitiere, das ist ja so, ich profitiere ja auch von einem, der das zeigt, der da mehr fängt, wie auch immer. Immer wieder, ich sehe das ja nicht als Nachteil. Und deswegen auch hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, dass ich das nicht als selbstverständlich sehe. Denn zum Beispiel auf Instagram ist es dann halt so, gerade durch diese persönlichen Nachrichten, dass da sehr, sehr viel Tiefgang dabei ist, was ich schon mal kurz erwähnt hatte. Und auf der anderen Seite bei YouTube, und da will ich dann so ein bisschen zum Ende kommen, bei YouTube hatte ich jetzt wieder einen Film hochgeladen, wo ich das letzte Mal unterwegs war. Und das fand ich so interessant, da gibt es Leute, die fühlen sich dann auserkoren, 3-4 Kommentare unter so einem Film zu machen. Einmal, wie ich es besser machen kann, das ist schön. Ne? Mach das, mach das, mach das. Das ist das eine. Aber zum anderen eben dann halt auch, armer Benni, musst jetzt einen Kajak verkaufen. Und das ist immer wieder, glaube ich, ein wirklicher Irrglaube von den meisten Gästen da draußen oder auch Zuhörern, wie auch immer, dass die denken, ich müsste irgendwas, ich muss mit Gästen angeln, ich muss dies, ich muss das. Und das, viele meiner Gäste wissen das natürlich, aber als allererstes, besser wie mir kann es keinen gehen. Das ist schon mal das allererste, weil ich bei mir in meinem Leben angekommen bin. Diese Sucht nach Anerkennung und Respekt von anderen habe ich nicht. Ich habe das nicht. Ich weiß, dass das viele andere haben. Ich selber habe das abgeschlossen. Dafür bin ich zu alt geworden, habe da zu viel erlebt. Das habe ich nicht. Das Zweite ist, ich bin finanziell ein Stück weit darauf nicht angewiesen. Auch hier immer wieder, das ist natürlich ein Thema. Ich würde nie nach außen mich hinstellen und sagen, das und das habe ich, weil ich das gar nicht so sehe. Sondern ich will den Leuten nur mitgeben, dass ich viele Sachen, das, was ich tue, von innen heraus mache, weil ich eine Überzeugung da habe. Und dieses Kajak-Thema ist ein Thema für sich. Und deswegen machen wir da einen separaten Podcast. Aber da fällt mir immer wieder auf, dass die Leute versuchen, ihre eigene Unzufriedenheit, wie auch immer, mit plumpen Kommentaren mir ja vor die Füße werfen wollen. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist so ähnlich wie bei einer Google-Rezession für die Angelwetter-App. Da schreibt dann irgendeiner völlig überladen, ohne Mehrwert. Was ist das für eine Aktion, was soll die vor allen Dingen ein User bringen, wenn ich dann, ich lese ja selber Rezensionen über irgendwelche Produkte, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe, neues Handy, wie auch immer, auch ich mache das, lese mich da ein, wie auch immer. Und da ist mir das dann immer wieder aufgefallen, das sind dann wirklich nur Kommentare, um irgendwas schlecht zu machen, aber nicht mit dem Kern der Aussage, sondern einfach nur, um irgendwas rauszuhauen. Die antworten dann natürlich auch nicht und so weiter und so fort. Und deswegen, da wollte ich jetzt die Bogen glätten, weiß ich diese kleine Community hier beim Wallerflüsterer Podcast sehr zu schätzen und möchte hier Danke sagen an jeden Einzelnen. Egal, ob ihr auf Deutsch gesagt Fans seid, die mir dann schreiben, dass sie das cool finden, oder auch Leute, die das an andere weitertragen und da Stimmung machen wollen, beziehungsweise hast du gehört, was der gesagt hat? Der hat dich schlecht gemacht, das kannst du nicht dulden, den musst du jetzt fertig machen. Da, auch hier mein Dank an jeden Einzelnen und teilt dann bitte dieses Podcast-Thema, gerade dieses mit diesem Todsaufen, mit diesem Todkonsumieren von irgendwelchen Substanzen, sich selber psychisch da fertig machen, gerne dann mit euren Lieblingsangler und spielt denen das vor. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wenn ihr so dicke Kumpels seid oder mal im Rückspiegel betrachtet, mit welchen Guides wart ihr unterwegs, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielen in dieser großartigen Wallerwelt. Warum? Was ist mit dem passiert? Oder mit irgendwelchen Idolen? Was ist aus denen geworden? Allein äußerlich, wie haben die sich verändert, mental und so weiter und so fort. Könnt ihr ja selber mal mit euren Heroes dann besprechen. Die werden das natürlich alles abriegeln, ist klar. So dicke seid ihr dann auch nicht, dass die euren Seelenfrieden mit euch teilen werden. Das kann ich euch auch gleich mitgeben. Aber das könnt ihr gerne dann mal beobachten, ob ich da nicht ein Stück weit recht haben könnte. Und ich gucke mir gerne diese Entwicklung an, wie irgendwelche Heroes sich selber deportieren. Schauen wir mal, ob die dann heute in 5 Jahren noch so agieren. Mal gucken, man kann es denen nur wünschen. Denn wie gesagt, jeder Einzelne, der das Thema Wallerangeln ein Stück weit weiterbringt, neue Methoden da, bringt jeden Einzelnen von uns weiter und den ein oder anderen Fisch mehr. Alles in allem bleibt mir nichts anderes übrig, wie euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich melde mich Anfang des Jahres wieder mit dem großen Thema Kajakangeln. Bis dahin wünsche ich euch eine besinnliche Zeit, guten Start ins neue Jahr, euch alles Gute, euer Benni. Ciao.